schaffen das. Hast du alles dabei, um Jesus zu salben?
Ja, aber wie sollen wir den riesigen Stein vor dem Grab wegwälzen?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Schau, der Stein ist weg!
Wer ist das?
Er sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Kommt, schaut her. Hier hat er gelegen. Geht zu seinen Jüngern und auch zu Petrus. Und sagt ihnen, er ist auferstanden. Er wird ihnen auf der Straße zu Galiläa vorausgehen. Nun geht und verkündet es allen. Jesus ist auferstanden.
Kann das sein? Ich bin total verwirrt.
Stimmt es? Stimmt es, dass Jesus auferstanden ist?
Stimmt es, dass Jesus auferstanden ist? Jetzt haben wir gleich schon den zweiten Osterbericht heute früh gehört. Nicht nur die Jünger waren am Grab, sondern die Frauen waren zuerst da. Stimmt es, dass Jesus auferstanden ist? Das ist das Ende vom Markus-Evangelium. Und dem Leser drängt sich also geradezu diese Frage auf. Stimmt das tatsächlich? Ist das wirklich wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Vielleicht stellst du ja selbst diese Frage. Falls ja, bist du in guter Gesellschaft. Denn schon 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung war das auch schon ein Thema bei den damals noch jungen christlichen Gemeinden. Ich habe uns eine Stelle mitgebracht aus einem Brief, der damals geschrieben wurde von Paulus an eine dieser jungen Gemeinden. Und dieser Brief, der ist ungefähr auf 55 nach Christus datiert. Der ist also sogar noch älter als die ersten Evangelien, die wir in der Bibel finden. Aus diesem Brief lese ich uns ein paar Zeilen vor. Das ist der erste Korintherbrief, Kapitel 15. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Soweit erstmal. Paulus skizziert hier also diese Thematik. Es geht ihm ganz grundsätzlich hier darum, um Zweifel, dass Tote von Gott wieder zum Leben erweckt werden. Ja, also das grundsätzliche Thema der Auferstehung wird in Frage gestellt. Und Paulus geht jetzt einfach eine logische Kette durch. Wenn, dann. Wenn grundsätzlich keine Auferstehung, dann ja auch keine Auferstehung von Jesus. Aber das gesamte Christentum steht und fällt ja gerade mit dieser Wahrheit von Ostern. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir Jesus-Nachfolger ein Riesenproblem. Warum? Nicht nur, dass wir an etwas glauben würden, was ebenso gar nicht passiert ist, was also gar nicht der Realität entspricht, sondern vor allem der Weg zu Gott, der wäre nicht wiederhergestellt. Das Grundproblem der Menschheit, getrennt von Gott zu leben, wäre immer noch da, würde immer noch fortbestehen. Paulus nennt das in Vers 17 ein bisschen sperrig, noch in unseren Sünden sein. Ja, da ist also noch ein Problem. Und ich finde den Zusammenhang ganz schön komplex. Deshalb schauen wir uns dieses Thema Schuld und Vergebung und Jesu Opfertod und Auferstehung erstmal ein bisschen genauer an. Oder anders gesagt, wie der Tod eines einzelnen Menschen allen anderen Menschen ewiges Leben bringen kann. Dazu geht es zuallererst um dieses Wort Schuld oder Sünde. Schuld, was ist das? Als erstes denke ich da an was Greifbares. Wenn ich jemanden belogen habe oder als ich als Kind einfach so als Dauerleihgabe ein paar Süßigkeiten aus dem Supermarkt habe mitgehen lassen. Oder wenn ich etwas versprochen habe, aber es nicht gehalten habe. Jede böse Tat, noch so die kleinste, die drückt auf mein Gewissen und sie belastet auf Dauer auch oft Beziehungen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt denn diese Schuld? Wie kam die in die Welt? Und ich habe auch immer mal wieder mit Menschen diese Frage diskutiert. Kommt man damit schon auf die Welt? Aber ich habe so im Laufe der Jahre festgestellt, dass diese Frage gar nicht so zielführend ist, sondern vielmehr das, was ich erlebe. Und was ich erlebe, da habe ich es ja ganz gut. Ich habe für meine Feldstudie 4 Kids zur Verfügung. Und da habe ich beobachtet, dass Kinder schon in sehr jungen Jahren ein sehr feines Gespür für Schuld, für dieses Bewusstsein von Gut und Böse bekommen. Für grundregelnde Regeln. Und das ist ganz egal, ob das mit 2 Jahren oder mit 3 Jahren passiert. Irgendwann entscheiden sie sich bewusst, etwas zu tun, was wir als böse bezeichnen würden. Und mit den Jahren wird das immer ausgeprägter. Jedem von euch werden sicher mengenweise Beispiele einfallen, wo ihr was so als Schuld benennen würdet, wo ihr euch bewusst, vielleicht auch unbewusst für einen Weg entschieden habt, der Schuld mit sich gebracht hat. Vielleicht würdest du auch sagen, ja, das war nicht so schlau. Ja, du würdest vielleicht diese Schuld eher in andere Worte fassen. Aber auf jeden Fall, du hast ein Gespür für Schuld. An Karfreitag, da gab es jede Menge solche Zettel, auf die wir Sachen schreiben konnten, die uns belasten. Und da wurde auch viel aufgeschrieben. Sprich, da ist ein Gespür in uns für dieses Grundproblem der Menschheit. Und Paulus, der bringt wiederum in einem anderen Brief, den er an eine andere Gemeinde geschrieben hat, dieses Thema folgendermaßen auf den Punkt. Denn wenn Heiden, damit sind also Nichtjuden gemeint, denn wenn Heiden doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Das ist aus dem Römerbrief. Paulus sagt damit, tief in uns, in unser Herz hinein, sind diese Grundregeln geschrieben. Ganz egal, ob wir jetzt, wie die Juden, schon ganz, ganz viel quasi mitbekommen haben an gutem Input oder eben nicht. Und wir Menschen haben gegen diese Grundregeln gehandelt. Mit dieser Folge, dass es auf unser Gewissen drückt. Mit der Folge, dass es unsere Beziehungen belastet. Mit der Folge, dass gute Gemeinschaft vergiftet wird. Das heißt, wir haben einmal diese horizontale Ebene, wir mit unseren Mitmenschen, wo es nicht mehr gut läuft. Und dann haben wir noch diese vertikale Ebene zwischen uns und direkt dem Schöpfer, dem lebendigen Gott, wo es dann eben auch nicht mehr gut läuft. Verschiedene Religionen wiederum haben immer wieder versucht, Strategien zu entwickeln, um mit dieser Schuld klarzukommen, um sie irgendwie loszuwerden, um sie zu bereinigen, um Schlechtes aus der Welt zu schaffen. Die jüdische Kultur, die war von Gott an sich für dieses Thema schon sehr gut sensibilisiert. Und so war für die Jesus-Nachfolger, die ja allesamt Juden waren, klar, dass niemand von sich aus heilig, gerecht, gut vor Gott stehen kann. Für sie war klar, dass wir Menschen eben dieses grundlegende Problem haben. Dass wir von Gott geschaffen sind, um in seiner Liebe zu leben, aber genau das eben nicht tun. Dass wir uns in unseren Gedanken von ihm entfernen und mit unserem Verhalten eben genau das Gegensätzliche tun, was uns helfen würde, in seiner Nähe zu bleiben. Das tut nicht nur Gott weh, das tut uns selbst weh und natürlich auch unseren Mitmenschen. Wenn wir diese Quelle der Liebe verlassen, dann können wir auch nicht dauerhaft in Beziehungen gut leben. Oft scheitern diese Beziehungen. So zu leben, als wäre Gott nicht wichtig, das führt wiederum dazu, dass wir noch mehr Fehler machen, dass wir schuldig werden. Und damit verfehlt unser Leben seine eigentliche Bestimmung. Und wir leben getrennt von Gott. Und das nennt die Bibel Sünde. Ja? Es geht also nicht darum, was ich aus dem Supermarkt habe mitgehen lassen, sondern es geht darum, dass ich nicht zusammen mit Gott unterwegs bin, dass ich da meine Bestimmung verfehle und getrennt von ihm unterwegs bin. Das Alte Testament in der Bibel erzählt uns wiederum die Geschichte, wie Gott mit seinem Volk Israel nach einer Lösung für dieses Problem ringt. Da war ja diese Sehnsucht da, versöhnt mit Gott zu leben. Und so entstand zunächst ein recht kompliziertes System von Opfergaben, alle möglichen Opferarten, um irgendwie einen Stellvertreter zu finden für das, was die Menschen verbockt haben. Daher kommt auch dieses Wort Sündenbock. Ich lese uns aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, da findet sich eine Anweisung Gottes. Er soll den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wüste trage. Tja, also egal, ob dieser Bock Bock drauf hatte oder nicht, der wurde in die Wüste geschickt. Der Bock musste für die Schuld der Menschen sterben. Das haben die einmal im Jahr gemacht, dieses Ritual. Einmal im Jahr hat man diesem ganzen Volk Israel die Schwere ihrer Schuld, die Schwere dieses Problems aufgezeigt. Und doch war das ja nichts Nachhaltiges. Es war nichts Langfristiges, nichts Dauerhaftes. Und die Menschen waren nach wie vor immer wieder in dieser Problematik, getrennt von Gott zu leben. Gott aber hatte seinem Volk versprochen, einen Retter zu schicken. Das wussten die Juden auch. Wir haben am Karfreitag exemplarisch uns dazu einen Text aus dem Alten Testament angeschaut, eine Prophetie aus dem Buch Jesaja. Joe hat uns gesagt, 700 Jahre vor Christus wurde das niedergeschrieben. Ja, also da war über hunderte Jahre schon klar, da wird irgendwann mal was passieren, was dieses total bescheuerte Opfersystem ablösen wird, das einfach nicht nachhaltig ist. Und in Jesus sahen jetzt die ersten Christen diesen prophezeiten Retter gekommen. All die Andeutungen von Jesus selbst, dass er sterben würde und dass sein Tod einem göttlichen Plan entspräche. Dann die ganze Verwunderung der Jünger, dass Jesus gewaltlos in den Tod geht. Die Tatsache, dass er sogar noch am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt haben sich all diese Puzzlestücke zusammengesetzt, jetzt ergab alles einen Sinn. Jetzt konnten die Jünger einordnen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das machte jetzt alles einen Sinn. Aber musste der Sohn Gottes wirklich leiden und sterben, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden, nicht mehr von Gott getrennt sind und ewig mit ihm leben können? Geht es nicht vielleicht auch ohne diesen Opfertod? Die Antwort der Bibel ist an der Stelle sehr eindeutig. Sie sagt, es gab keine andere Möglichkeit. Es gab keine andere Möglichkeit der Erlösung als so. Denn Gottes Liebe zu den Menschen auf der einen Seite und seine vollkommene Gerechtigkeit auf der anderen Seite, die stehen in einem krassen Widerspruch zueinander. Und um beiden gleichermaßen Genüge zu tun, muss Gott diesen Weg selbst gehen. Denn Gott liebt ja die Menschen von ganzem Herzen. Das heißt, er tut alles, um sie zu retten. Und gleichzeitig muss er aber auch seiner Gerechtigkeit entsprechen, die ja sein tiefstes Wesen ausmacht. Wie kriegt er das also zusammen? Diese Liebe und seine Gerechtigkeit nur dadurch, dass er als der Gerechte selbst diese Welt erlöst von diesem Riesenproblem, indem er Christus anstelle der Menschheit in den Tod gibt. Oder anders ausgedrückt, Jesus der Gerechte ist selbst zum Sünder geworden, damit wir eben in Gottes Augen wie Christus sind. Deshalb können wir all unser Versagen, all unsere Schuld, all das, was wir mit uns rumschleppen, zu Jesus bringen. Wir können Vergebung in Anspruch nehmen und dafür reicht ein einfaches Gebet, ein einfaches, ehrliches Bußgebet aus. Und das ist diese zentrale Auferstehungsaussage, die wir in der Bibel finden im Neuen Testament. In gewisser Weise unfassbar. Es übersteigt zumindest mein Fassungsvermögen, das, was ich mit meinem Verstand wahrnehmen kann. Vielleicht geht es euch da besser. Ich habe einen ziemlich kleinen Kopf, bei euch passt da vielleicht mehr rein. Aber ich kann es mit dem Herzen wahrnehmen. Ja? Mit dem Herzen, wenn Gottes Gegenwart mich durchdringt, dann kann ich das mit dem Herzen begreifen. Ich kann es langsam in mich reinsickern lassen, diese Wahrheit. Und das ist es dann, was mich befreit. Die Bibel ist voll von Texten, die diesen Kern des Evangeliums, diese frohe Botschaft beinhalten. Die frohe Botschaft, dass dauerhafte Freundschaft mit Gott möglich ist. Exemplarisch habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Wer hätte es gedacht, aus einem weiteren Paulusbrief. Der hat damals einfach alles geschrieben. Diesmal aus einem Brief an die Galater. Da heißt es, er starb, um uns aus der Knechtschaft des Todes und der Sünde zu erlösen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ja, also nicht wieder zurück in diese Getrenntheit von Gott gehen, sondern bei ihm bleiben. Woo, das ist doch die schönste Botschaft, die wir haben können. Das ist es, was Auferstehungshoffnung ausmacht. Das ist das, was ihr euch heute früh vielleicht schon zugerufen habt. Der Herr ist auferstanden. Jawohl, wie der Tod eines einzelnen Menschen allen anderen Menschen Hoffnung und ewiges Leben bringen kann. Ich hoffe, ich konnte euch das mit diesem Thema Schuld und Vergebung, Jesus Sühnetod am Kreuz und Auferstehung damit ein bisschen näher bringen. Wir machen da jetzt erstmal einen Knopf dran und gehen zurück zu dem Ursprungstext von Paulus, von dem ich uns nochmal einen Teil einblende. Da steht ja, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Das Fazit von Paulus' logischer Kette ist also, nette Hoffnung, tolles Opium, aber wir werden als Jesus-Nachfolger die elendsten von allen Menschen. Man könnte auch sagen, wir wären Happy Loser. Ja? Irgendwie ganz nett, aber auf Dauer bringt es halt nichts. Der Text hört hier zum Glück nicht auf und die Predigt auch nicht. Nicht, dass ihr hier noch rausgeht und sagt, ihr habt heute vom Josua gelernt, dass wir alle Happy Loser sind. Ein Vers geht es noch weiter. Vers 20 schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und damit sind wir keine Happy Loser mehr, sondern fröhliche Gewinner. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja schön und gut, den Zusammenhang von Schuld und Vergebung durch Jesu Opfertod am Kreuz, das habe ich jetzt soweit verstanden, irgendwie mit dem Verstand durchdrungen. Aber da gibt es ja noch einen kleinen Haken. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Da bin ich noch so am Fragen. Und dazu sage ich, gut, dass du fragst. Hör nicht auf zu fragen und nach tragfähigen Antworten zu forschen und vor allem natürlich sie auch zu finden. Eine tragfähige Antwort könnte darin bestehen, sich die Glaubwürdigkeit der Texte des Neuen Testaments anzuschauen, in denen ja von der Auferstehung vielfach berichtet wird. Sind die Autoren vertrauenswürdig? Sind die Texte im Laufe der Zeit verfälscht worden? Wenn dich dieses Thema näher interessiert, dann empfehle ich dir zum Beispiel diese Webseite hier, iguw.de, steht für Institut für Glaube und Wissenschaft. Da findet ihr super tolle Texte und Audios zu unter anderem auch zu diesem Thema. Ja, also da kann man ganz viel mit dem Verstand durchdringen. Oder du hörst vielleicht einfach mal in den Podcast rein von Apologetikprojekt, sind mittlerweile auch über 50 Themen drin. Ich habe viele schon angehört, alles super spannende Fragen, die richtig gut aufgemacht sind, oft auch in Interviews mit Fachleuten rund um den christlichen Glauben. Einen kleinen Spoiler habe ich noch mitgebracht zu diesem Thema, und zwar, was die Forschung aktuell zu bieten hat. Wir haben mittlerweile Textfragmente, die sind aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Ja? Das heißt, wir haben gerade gehört, so der Paulus hat vor allem 50 nach Christus, 60 nach Christus seine Briefe geschrieben. 2. Jahrhundert nach Christus, also 100 bis 200 nach Christus, haben wir schon erste Textfragmente ausgebuddelt. Und die stimmen mit den heutigen Ausgaben unserer Bibel fantastisch gut überein. Sodass es aus wissenschaftlicher Sicht absolut idiotisch wäre zu sagen, dass da im Laufe der Zeit was verfälscht wurde. Ja? Also egal, ob Wissenschaftler da Christen sind oder nicht, die sagen, das ist wissenschaftlich nicht tragbar, dass die Texte verfälscht wurden. Das mal als Spoiler. Eine andere Stoßrichtung für die Glaubwürdigkeit wäre, sich selbst die Auferstehung mal anzuschauen, unter die Lupe zu nehmen. Hier geht es dann weniger um zwingende Beweise, denn wir sind ja ziemlich weit weg von diesem historischen Ereignis, was da so 32, 33 nach Christus stattgefunden hat. Aber es geht um Indizien, wie in einem Krimi. Und ich glaube, da kennen wir uns ziemlich gut aus. Fast jeder von euch hat sicher schon eine Krimiserie mal verfolgt oder vielleicht ein Buch gelesen. Ja, die Deutschen lieben Krimis. Also Indizien, Spurensuche. Und die Indizien beim Thema Auferstehung, die sind so deutlich, dass man sagen kann, dass Jesus auferstanden ist, ist einfach die beste Erklärung, die wir da zu bieten haben. Drei Indizien für die Auferstehung möchte ich euch noch vorstellen. Erstens das leere Grab. Dass das Grab von Jesus kurz nach seinem Tod leer war, das hat damals niemand bestritten, auch nicht die Gegner der ersten Christen. Sie haben also nicht gesagt, das Grab war voll, nein, es war wohl wirklich leer. Wenn jetzt ein Grab leer ist, heißt es natürlich nicht automatisch, dass Jesus auferstanden sein muss, das kann ja auch andere Gründe haben. Also müssen wir uns die Frage stellen, was für Gründe könnten das sein? Naja, könnte man sagen, es könnte doch sein, dass jemand die Leiche geklaut hat. Richtig, das wäre denkbar. Nur, wer sollte das gewesen sein? Waren das die Römer, also die Besatzer oder die Kollegen von den religiösen Führern, die ja zusammen Jesus ans Kreuz gebracht haben? Macht eigentlich keinen Sinn. Sie haben doch gerade auf dieses Ziel hinzugearbeitet, vor allem die religiösen Führer der Zeit, Jesus aus dem Weg zu schaffen, weil er ihnen ja Probleme gemacht hat. Also macht es doch keinen Sinn, wenn sie jetzt auch noch riskieren würden, dass die Anhänger kurz nach diesem Tod erzählen würden, Jesus ist auferstanden. Und als die Jünger angefangen haben, von der Auferstehung zu erzählen, dann hätten sie ja einfach sagen können, hey, hier ist übrigens die Leiche, er ist nicht auferstanden. Haben sie aber nicht gemacht, denn sie hatten sie nicht. Wer sonst hätte die Leiche klauen können? Vielleicht die Jünger selbst? Dass die Jünger von Jesus das gemacht haben sollen, finde ich ehrlich gesagt noch schwerer zu glauben als die Auferstehung selbst. Stellt euch das mal vor, wie waren die denn nach der Kreuzigung drauf? Die sind alle weggerannt, haben sich verschreckt, verkrochen. Vielleicht haben sie sich einen Tag danach schon mal heimlich, still und leise getroffen, ordentlich die Türen verschlossen, denn die hatten eine riesige Angst, von den religiösen Führern auch verhaftet zu werden und vielleicht auch so einen tollen Prozess zu bekommen. Nein, das waren nicht gerade heldenhafte Züge von diesen Jüngern. Aber nachdem der auferstandene Jesus ihnen dann mehrmals begegnet ist, ändert sich in ihnen etwas radikal. Aus diesen eingeschüchterten Menschen werden plötzlich mutige Verkündiger von der Osterbotschaft. Sie gehen raus auch aus Israel und verkündigen fröhlich diese Auferstehungsbotschaft. Fröhlich, vor allem ohne Gewalt. Und jetzt kommt's, fast alle von ihnen sind für ihren Glauben ermordet worden. Matthäus wurde in Äthiopien durch das Schwert getötet, Lukas wurde in Griechenland gehängt, Petrus wurde umgekehrt gekreuzigt. Die restlichen Hinrichtungsarten erspare ich uns. Warum für irgendeine Lüge auf so eine grausame Art und Weise sterben, wenn man es doch eigentlich besser weiß? Alles, was diese Menschen damals hätten machen müssen, um diesem Tod zu entgehen, wäre zu sagen, stimmt nicht, sorry, hab da was erzählt, was nicht so wahr war. Jesus ist nicht gestorben, ist nicht auferstanden, whatever. Sie hätten einfach nur leugnen müssen, dann hätte man ihnen diesen Tod erspart. Aber nein, das haben sie nicht getan. Sie sind friedvoll wie Jesus in den Tod gegangen. Gewaltlos haben sie sich ihren Mördern gegenüber verhalten. Warum für eine erfundene Lüge sterben? Macht keinen Sinn. Zweites Indiz, die Frauen am Grab. Wir haben es vorhin gesehen. Die Frauen waren die ersten am Grab. Schon in der Morgendämmerung waren sie da am Start und wurden überrascht. Und in den Berichten im Neuen Testament ist eben eindeutig davon die Rede, dass Frauen die ersten am Grab waren. Na und, könnte man jetzt fragen, waren halt Frauen. Aber damals war das ungewöhnlich, weil damals in dieser Zeit, in der Ecke dieser Welt, die Aussage von Frauen vor Gericht genau gar nichts galt. Das heißt, wenn eine Frau vor Gericht stand und irgendwas ausgesagt hat, musste zunächst ein Mann neben sie kommen und das bestätigen, was sie gesagt hat. Stimmt. Ja, also können wir uns gerade nicht so wirklich vorstellen, aber so war das damals. Und das heißt für uns wiederum, wir können uns ziemlich sicher sein, dass diese Berichte wahr sind. Denn wenn die Jünger damals diesen Auferstehungsbericht gefälscht hätten, dann hätten sie garantiert keine Frauen in diese Geschichte eingebaut, denn die galten damals ja nichts. Ja, da hätten sie gesagt, da waren lauter Männer am Grab, ja, und die haben den Jesus zuerst gesehen, aber haben sie nicht gesagt, weil es eben nicht gestimmt hat. Und deswegen können wir daraus auch schließen, dass sie sonst in dem, was sie von sich gegeben haben, die Wahrheit gesagt haben. Drittes Indiz, die Augenzeugen. Die ältesten Texte im Neuen Testament, haben wir jetzt ja schon gehört, sind diese Briefe, die vor allem Paulus geschrieben hat. Und er schreibt in diesen Briefen, dass über 500 Augenzeugen dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und das schreibt er also in den 50er Jahren. Und er schreibt dazu noch, den könnt ihr ja auch begegnen. Na, die könnt ihr fragen. Das heißt, die Leute, die damals diese Botschaft hören, wissen, okay, da springen überall Leute rum, die sind persönlich dem auferstandenen Jesus begegnet. Und mit denen können wir ein Interview führen. Natürlich total genial. Wenn er das damals geschrieben hat, können wir auch davon ausgehen, dass das gestimmt hat, denn das konnte man damals ja noch live überprüfen. Und über 500 Menschen, das ist schon echt eine ganz schöne Menge an Augenzeugen. Stellt euch so einen Prozess vor mit 500 Augenzeugen, die alle das Gleiche sagen. Paulus ist sich also seiner Sache sicher. Es gibt viele Augenzeugen. Ihr könnt sie fragen, das Ganze ist nicht Einbildung. Das war jetzt ein kurzer Abriss, einfach mal drei Indizien, es gibt noch mehr. Aber merkst du einfach, wie viel dafür spricht, dass das alles wirklich stimmt? Ich komme zum Schluss. Was nimmst du mit aus dieser Predigt? Zuerst haben wir uns angeschaut, was Gott unter Sünde versteht. Dass wir von ihm geschaffen wurden, um in seiner Liebe zu leben, das aber nicht tun. Und unser Leben verfehlt seine eigentliche Bestimmung, weil wir getrennt von Gott leben. Das nennt die Bibel Sünde. Dann haben wir gehört, wie die Menschen versucht haben, mit der Sünde klarzukommen, aber es einfach keine vollkommene Lösung gab. Bis dann Jesus in die Welt kam und die einzige Möglichkeit der Erlösung in die Tat umsetzte. Nur so konnte Gottes Liebe zu uns Menschen und seiner vollkommenen Gerechtigkeit Genüge getan werden. Deshalb konnte nur Gott selbst die Welt erlösen, indem er Christus anstelle der Menschen in den Tod gab. Und wenn wir der Auferstehungsbotschaft glauben, dann sind wir fröhliche Gewinner. Dazu gibt es gute Gründe. Drei Indizien für die Auferstehung haben wir gehört. Das leere Grab, die Frauen als Augenzeuginnen an diesem leeren Grab und 500 weitere Menschen, die Christus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Wenn das alles wahr ist, dann hat das für mich und für dich absolute Relevanz für heute. Wenn bei dir selbst jetzt noch Fragen offen geblieben sind oder du jetzt zu dem Punkt kommst, wo du sagst, boah, ja, ich möchte echt mein Leben diesem auferstandenen Jesus anvertrauen, dann sei mutig und geh nächste Schritte. Egal, ob es ist, eine weitere Frage an gute Freunde zu stellen oder hier mit jemandem zu beten im Anschluss an den Gottesdienst, mach es. Ja? Sei mutig und komm auf uns zu. Es gibt ja auch Menschen, die haben so ein schönes blaues Schildchen an. Die freuen sich ganz besonders, wenn man mit ihnen spricht. Und nimm dir einfach Zeit, da einen Schritt weiter zu gehen, mit jemandem zu beten. Dafür sind wir gerne da. Ich schließe mit einem Gebet. Vater, danke, dass wir uns die Zeit nehmen können, über dich nachzudenken, ganz besonders über die Auferstehung. dass es so viele gute Gründe gibt, die für deine Auferstehung sprechen, die wir auch noch 2000 Jahre später gut nachverfolgen können und mit dem Verstand ergreifen können. Und doch gehört neben dem Verstand auch immer unser Herz dazu. Und ich möchte dich bitten, dass du beides von uns berührst mit deiner Auferstehungsbotschaft. Und dass das als tiefe Wahrheit in uns reinsickert, dass du lebst und dass dein Tod die große Kehrtwende gebracht hat für unser aller Leben. Danke, dass der Weg frei ist zum Vater, dass wir dich als heiligen Gott, der ja, so voller Gerechtigkeit ist, dass wir es gar nicht begreifen können, dass wir da wieder den Draht haben und dass du immer nur ein Gebet von uns entfernt bist. Danke, dass wir jetzt mit dir diesen Weg gehen können, auch bei allen kleinen und großen Dingen, die uns immer wieder zur Last werden, dass du jetzt da bist und wir es bei dir direkt abladen können. Bitte schenk, dass wir das in unserem Alltag erleben, dass wir es nutzen, reichlich Gebrauch davon machen, dass du der Schuldwegnehmer bist und wir mit dir dann leicht und beschwingt unterwegs sein können. Danke für diesen Tag und danke für all die Gespräche, die heute noch auf uns warten, all die Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben werden, möchte ich bitten, dass du da mitten unter uns bist und dass du auch weitere tiefe Gespräche schenkst. Amen. Lass uns zusammen noch das Vaterunser sprechen.